Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus zitiert es auch in der Bergpredigt. Ja, da haben wir es doch jetzt schwarz auf weiß. Und das ist vielleicht eine der häufigsten zitierten biblischen Aussagen, auch in der nichtchristlichen Welt. Ja, steht doch schon in der Bibel. Hört man immer mal wieder. Also bin ich doch im Recht, wenn ich dem anderen denselben Schaden zufüge, den er mir zugefügt hat. Nach Mose ist das doch richtig, oder? Würdet ihr dem zustimmen? Ja, nochmal, wir sind noch nicht bei Jesus. Ich weiß, ihr wisst, wie es weitergeht. Aber das gilt nicht. Ist es nach Mose richtig? Nö. Ist falsch. Das steht zwar da, das steht sogar dreimal da. Aber im Alten Testament wird nirgendwo befürwortet, dass du Selbstjustiz übst. Ja, also wie ich mir, so ich dir. So ist das nicht gemeint. Wenn man die Texte liest, dann geht daraus deutlich hervor, jedes Vergehen muss von Richter gebracht werden. Oder von Priester, je nachdem. Und je nach Schwere des Vergehens vor eine entsprechend hohe Instanz. Als Israel aus Ägypten rausgezogen ist, da hat Mose Gerichtstage gehalten. 800.000 kampffähige Männer, so sagt es das vierte Buch Mose, plus Familien, da gab es ständig irgendeinen Streit. Und dann hat er Gerichtstage gehalten, Streitschlichtungstage, wie auch immer man das nennen möchte, großen und kleinen Dinge, und er hat den ganzen Tag. Und dann stand der Schwiegervater von Mose daneben und hat gesagt, oh Gottes Willen, was macht denn der für einen Blöd? Der macht sich völlig fertig. Ja, die mussten den Mose abends ins Bett tragen, weil er so fertig war. Und er hat gesagt, pass auf, guck doch mal an, was du hier machst. Den Kleinkram, da setzt du einen über 10 Familien und der soll sich um den Kram kümmern. Ja, also wenn Nachbars Äpfel in deinen Garten fällt, das muss nicht bei dir verhandelt werden. Und das, was die nicht können, da setzt nochmal einen drüber, wieder über 10. Und dann nochmal einen drüber, sodass du eine Gerichtsstruktur aufbaust. Und das, was dann wirklich wichtig ist, das kommt vor dich. Oder da, wo die anderen nicht klarkommen, wo sie einfach keine Lösung finden, das kommt vor dich. Und da heißt nur, Mose befolgte den Rat seines Schwiegervaters. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgeguckt. Dieses Prinzip, was damals in der Wüste eingeführt wurde, wurde im Wesentlichen durchgehalten bis zur Zeit Jesu. Ja, wir lesen dann von den Richtern, Deborah und so weiter. Und bei Salomo zum Beispiel lesen wir dann, die wichtige Sache, die kam vom König, zur Königszeit. Vorher zur Priester, nach der Königszeit auch wieder vor den Hohen Rat, vor die Priester. Und zur Zeit Jesu hatten natürlich bei allem, was nicht jüdisch intern war, die Römer das Sagen. Ja. Ja. Aber diese Grundidee war da. So, also das einfach mal zum Rahmen. Auge um Auge beschreibt jetzt, wie gesagt, nicht eine Selbstjustiz, sondern sie beschreibt das Strafmaß, das der Richter maximal verhängen darf. Und das ist doch schon mal eine ganz andere Nummer. Eine Strafe soll nicht höher ausfallen als der Schaden, der entstanden ist. Wobei die Praxis dann meistens nicht die war. Ja, also jetzt angenommen, ich bin mit dem Friedemann auf dem Bau vom Matthias Bube drüber, ich ratsch mit irgendeinem und habe eine Eisenstange und haut da mit dem Friedemanns Auge aus. Ja, gehen wir vor Gericht, typisch orientalisch, die Anita, das muss jetzt auch. Und da muss das Auge, wo der Richter dann sagt, was hast du jetzt davon, wenn wir dem Markus Steffen auch das Auge ausstechen? Dann haben wir zwei Halbblinde, die beide von der Sozialhilfe leben, ihre Familie nicht richtig ernähren können. Nee, das machen wir anders. Salz zwei Ziege, zwei Schafe und noch einen Monatslohn. Damit kann Friedemann und seine Familie was anfangen und du kannst ganz normal deinem Verdienst nachgehen. Da sagt die Anita, oh, so viel Ziegenmilch brauchen wir nicht, ich brauche mehr Wolle, ich habe drei Kinder. ich hätte lieber 3 Schafe. Dann sagt er, ja gut, Schaf ist ein bisschen mehr wert, dann sagen, machen wir nur ein Dreiviertelmonatsgehalt und dann passt es. So lesen wir das im Talmud, dass so dann die Praxis war. Es wurde nicht wirklich dann 1:1 vergolten. Anders war es dann, wenn es um Leben und Tod ging. Aber so findet man, wenn man Talmud und so ein bisschen die außerbiblischen Quellen dazu nimmt, so war die Praxis. Und das ist der Hintergrund zu diesem Zitat. Und das war den Zuhörern, die Jesus zuhören, bewusst. Jesus ergänzt dann seine Aussage und sagt, ich aber sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch etwas Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte auch die andere Wange da. Manche übersetzen, wenn ich einer auf die rechte Backe schlägt, halte ihm auch die linke hin. Wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm doch auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise nicht den ab, der etwas von dir leihen will. Wenn ich das jetzt im Zusammenhang mit diesem Rechtssystem mir betrachte, dann geht es Jesus hier gar nicht um die Einzelheiten. Ja, man kann sich da über jede dieser 3 Beispiele unheimlich auslassen. Aber was er aufführt mit dem Schlagen auf die Wange, mit dem Fordern des Mantels und mit der Meile, die du mitgehst, dann sind es eigentlich Beispiele, die eher, ich würde sagen, unwichtig oder nebensächlich sind. Es geht bei diesem Beispiel mehr um verletzte Ehre und verletztes Ehrgefühl als um wirklich nachhaltigen Schaden. Lohnt es sich, wegen einer Jacke, wegen einer Kränkung oder wegen einer Nötigung gleich zurückzuschlagen oder gar zum Richter zu rennen? Natürlich war es eine Schande, mit dem Handrücken geschlagen zu werden. Dazu heißt es in der Mischna, wenn jemand seinen Nächsten schlägt, also eine Ohrfeige gibt, muss er 2 Silberstücke bezahlen, also 2 Tagelöhne. Wenn du es aber mit dem Handrücken tust, dann 4. Also es war schon bewusst und so weiter. Und Jesus sagt, lohnt sich das? Also deswegen vor Gericht zu gehen? Wie gesagt, es geht hier nicht um schwere Verbrechen. Es geht hier nicht um Mord und Totschlag. Nicht um Taten, die notwendigerweise vor einen Richter gehören. Das leugnet Jesus gar nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die zerren jemand vor Gericht, weil der Obstbaum übersteht. Ich würde da draus ziehen, dann gib doch dem nach. Schneid deinen Baum ab. Oder reisen aus und pflanz weiter in deinem Grundstück. 9. Aber lass dich deswegen nicht auf einen Streit ein. Und dann gibt es aber Dinge, die gehören vor einen Richter. Ja, weil du die einfach nicht alleine regeln kannst. Aber Jesus fragt, wofür lohnt sich das wirklich? Wenn dein Kleinkram dir wegen... Wenn dein Nachbar dir wegen Kleinkram was Böses will, dann lass es ihm. Wir haben aber jetzt die Tendenz, es doch dann lieber selbst zu regeln. Und zwar nach unseren Maßstäben, nach unserem Gerechtigkeitsempfinden. Jesus sagt, lass es. Gib es lieber her, auch wenn die Bitte in Anführungsstrichen unverschämt ist, weil es ist ja keine Bitte. Es ist eine Forderung. Und es ist ja unverschämt. Und wenn man den Text liest, dann kann man das auch genauso übersetzen, wenn jemand etwas von dir fordert. Und das ergibt eine klare Logik. Gib dieser unverschämten Forderung nach. Lass los, sagt Jesus. Mein Zeugnis ist es, dass du eben nicht Gleiches mit Gleichem vergiltst. Nicht wegen so etwas auf deinem Recht beharrst. Und dann sagt Jesus was ganz Spannendes. Das sagt er mir in seinen Reden später. Bergpredigt ist ja den Evangelien ziemlich am Anfang. Später sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Soll ich euch ehrlich was sagen? Mir widerstrebt es. Das geht mir gegen den Strich. Das geht mir gegen die Natur. Und da habe ich jetzt euch eine Szene aus einem Film geschnitten. Die wollen wir uns mal. Denen widerstrebt es zutiefst. Andreas und Philippus, die nehmen es am Schluss mit Humor. Und zwischendurch, das ist Simon der Zelot, der das sagt, das ist die Ironie der Lehren Jesu. Jetzt steckt man plötzlich mittendrin. Und das macht es ja spannend. Ganz ehrlich, in dieser Szene bin ich viel mehr bei Judas und bei Petrus innerlich als bei Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn in so einer Szene, wenn man sich da reinversetzt, in wem es von euch kochen und brodeln würde und am liebsten mit Steine schmeißen, wenn er könnte. Und dann kommt so eine Aussage von Jesus, sagt, wir helfen euch gerne. Wenn ich im Recht bin, Entschuldigung, dann möchte ich gerne Recht haben. Und wenn jemand was will, was ihm nicht zusteht, dann ärgert mich das. Und wenn jemand mich ungerecht behandelt oder demütigt, dann will ich mich wehren können. Und wenn es gar nicht anders geht, dann bitte möchte ich keinen Handschlag mehr machen als unbedingt notwendig. Und je nachdem, was es ist, muss ich dann echt aufpassen auf meine Gedanken. Was für Gedanken entwickle ich? Bitterkeit, Hass, Rache. Einige erschrecken bestimmt diese Worte. Mit Rache meine ich so in dem Sinn, ich möchte den anderen büßen lassen. Doch das ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Ich sage es vielleicht mit ein bisschen kaschierenden Worten, damit es sich besser anhört. Und es gibt ja solche Situationen, da bin ich verletzt und da bohrt es in mir und es führt so zu einer Spirale negativer Gedanken gegenüber dem anderen. Und die Folge ist, dass ich mich zurückziehe, sich Bitterkeit in meinem Herzen breit macht und der Wunsch nach Vergeltung, ja sogar Hass in meinem Herzen entwickelt. Ich wähle bewusst diese harten Worte, weil das sind die Worte, die auch die Bibel wählt. Im Hebräer 12 heißt es, achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost in euch und zur Last wird. Da ist was, das nagt an mir. Und das Neue Testament kennt diese Gefahr. Und Gott kennt die Gedanken unseres Herzens. Und die Aussage ist, lass das nicht zu. Jede Art von Kränkung oder Verletzung, die stellt mich vor eine Wahl. Folge ich dem Weg der Bitterkeit oder folge ich dem Weg, den Jesus aufzeigt? Und wenn man dann die Bergpredigt so als Ganzes betrachtet oder auch die Lehre Jesu grundsätzlich, dann ist es der Weg der Vergebung. Und jetzt ist aber ganz wichtig, Vergebung geschieht nicht einfach automatisch. Vergebung geschieht nicht, indem man Dinge unter den Teppich kehrt, sondern Vergebung muss bewusst getan werden. Verletzung oder Schmerz, den ich einfach übergehe oder einfach wegwische, das hat nichts mit Vergebung zu tun. Vielleicht muss ich mir erstmal bewusst machen, was hat mich eigentlich jetzt daran verletzt? Nehmen wir eins der Beispiele hier, die Jesus nimmt, obwohl das nicht ganz unsere Realität ist. Es kommt keiner über die Straße und klaut dir deinen Mantel. Bei uns sind es andere Dinge. Aber nimm mal diese ehrenrührigen Geschichten und dann sich mal bewusst machen, was hat mich daran eigentlich jetzt verletzt? Und dann sollte der bewusste Schritt folgen, die Entscheidung, ich vergebe XY, dass er das von mir gefordert hat, ich vergebe Karl Gustav, dass er mir das angetan hat. So, und jetzt setzt Jesus noch einen drauf. In der Situation. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind, doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und er lässt es regnen über Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das was Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Aber ihr sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Im Grunde genommen, mit dem Vorherigen im Hinterkopf, ist es gar nicht so viel mehr. Denn wenn Bitterkeit sich in meinem Herzen erstmal breit gemacht hat, und das, was ich vorher gesagt habe, Hass, Rachegefühle, dann betrachte ich den anderen als Feind. Und wir finden das in der Schule, wir finden das im Beruf und wir finden es in der Nachbarschaft. Feind ist hier nicht derjenige, der mir mit dem Messer gegenübersteht. Wir würden, wie gesagt, es viel moderater ausdrücken, aber am Ende ist es doch dasselbe, oder? Jesus gebraucht solche starken Worte. Im Endeffekt ist es nur eine Verstärkung von dem, was bereits gesagt ist. Als Nachfolger Jesu hat er an uns, die wir zu ihm gehören, andere Erwartungen als an jemand, der ihn nicht kennt. Weil seine Feinde hassen und Freunde lieben, ist das kann man von jedem erwarten. Ja, das ist eigentlich der Normalzustand. Alles andere wäre total seltsam. Übrigens, damit kein Missverständnis kommt. Es steht nirgendwo in der Bibel, du sollst deinen Feind hassen. Steht auch nicht im Talmud, es steht nicht da. Steht auch fast in jeder Bibelübersetzung als Anmerkung dabei. Nee, das war Volksmund. Aber ihr sollt anders sein als der Volksmund. Und das macht Jesus immer wieder klar. Das Einzige, was wir hassen sollen, ist was? Wir sollen was hassen. Sollen hassen die Sünde. Aber Moment. Nicht du Sünder. Nee, du Sünder. Ja, auch Bergpredigt, das ist eine Geschichte mit dem Balken und dem Splitter. Gell? Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders? Lass mal sehen, Ludwig. Na, da finden wir schon was, wenn wir gucken. Und siehst nicht den Balken in deinem Auge. Wir sollen die Sünde bei uns hassen und ihr nicht nachgeben. Und das ist keine Erfindung von Jesus. Und das ist schon uralt. Ganz am Anfang der Bibel sagt Gott, als der Kain, das ist so diese Geschichte der Bitterkeit im Herzen, als er sauer ist auf seinen Bruder und er sind ihm rummort und so weiter. Wisst ihr, was Gott sagt? Pass auf, Kain, die Sünde lauert vor deiner Tür. Du aber herrsche über sie. Die Anforderungen, die Jesus stellt, sind nicht ohne. Und wenn wir ihn und den Glauben ernst nehmen, dann kostet uns das eine ganze Menge. Nicht in Bezug auf Erlösung. Zu der können wir nichts beitragen. Aber es kostet Stolz und Überwindung. Ernsthaft Jesus nachfolgen. Nicht nur ein bisschen Christsein spielen, fordert unsere Aufmerksamkeit und unsere Vergebungsbereitschaft immer wieder aufs Neue und es fordert sie immer wieder heraus. Wie du mir, so ich dir. Wer Jesus nachfolgt, für den ist diese Aussage mehr als Tabu. Denn sein Programm, wie wir mit Menschen umgehen, ist ein völlig anderes. Ich möchte beten. Ja, Jesus Christus, es ist so gut, dass du unser Herz kennst und wie wir als Menschen ticken. Und dass du uns immer wieder ins Bewusstsein rufst, was eigentlich deine Gedanken sind und wie du Menschen siehst und wie du Menschen begegnest und wie du möchtest, dass wir Menschen begegnen. Ruf du uns das immer wieder in unser Bewusstsein, gerade in der Situation, wo es gilt. Dass wir nach dem leben, wie du es dir gedacht hast und wie du es dir von deinen Jüngern wünschst. Amen.